Osteopathie kann so viel mehr sein, als nur Knochen einzurenken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in meinem Podcast. Hier ist dein Gastgeber, dein Host Stefan Ried. Und heute werde ich dir die Zusammenhänge von Osteopathie mit Neurodermitis ein bisschen näher bringen. Denn sogar die Charité Berlin, wirklich renommierte Klinik, hat jetzt eine groß angelegte Studie aufgelegt, wo die Wirksamkeit von Osteopathie bei Neurodermitis klinisch und praktisch erprobt wird. Sicher eine spannende Folge für jeden, der sich für Haut, Hauterkrankungen, Darm und Osteopathie interessiert. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Neurodermitis oder atopische Dermatitis ist natürlich eine Erkrankung, bei der die Kinder, die betroffen sind, das sind mittlerweile 13% aller Kinder in Deutschland, sehr stark leiden, weil diese sehr stark unerträglich juckenden, schuppenden und auch nässenden Stellen unglaublich störend sind, den Schlaf beeinträchtigen, generell mich total gedröhnt und wirklich nicht leistungsfähig machen, weil das natürlich immer eine offene Barriere ist nach außen, wo der Körper immer ständig kämpfen muss. Oder mich umgekehrt unglaublich aktiv, hyperaktiv macht, weil ich da, können sich jeder von uns vorstellen, diesen Juckreiz macht einen wirklich wahnsinnig. Im Sinne der sogenannten atopischen Disposition trifft es eben gehäuft auf in Familien, wo die Eltern das schon haben oder ein Elternteil. Es gibt eine starke Veranlagung zu Allergien im Allgemeinen und Hauterkrankungen. Schulmedizinisch versucht man durch Medikation, medikamentöse Behandlungen, Salben, die meistens Cortison beinhalten, oder eine systematische Behandlung von außen durch eine Einnahme von Cortison, die Symptome zu unterdrücken. Der Positive bisher war, dass im Laufe des Älterwerdens der Kinder zumindest in der Pubertät die Hauterscheinungen deutlich zurückgehen. Alternativmedizinisch gehen wir jedoch davon aus, gerade auch im Bereich der Osteopathie, dass es leider im Älterwerden des Kindes vielleicht zu einem Etagenwechsel der Symptome kommen kann. Und das beobachte ich auch tagtäglich in meiner Praxis, dass dann eher von der Haut das Ganze in eine Etage weiter nach unten rutscht. Zum Beispiel von der Haut, die dann besser wird, auf eine stärkere Betroffenheit der Lunge, auch eine Schleimhautgrenze, Schleimhautbarriere des Körpers nach außen oder dann wieder zurück auf den Bereich, von dem es vielleicht irgendwann mal ausgegangen ist, in den Bereich des Darmes. Umweltfaktoren scheinen eine große Rolle zu spielen bei der Aktivierung der Neurodermitis, denn in Industriestaaten kommt es vermehrt vor. Es scheint so, dass eine epigenetische Veranlagung da ist, also eine Abdrücke auf den Genen, die mich anfällig machen für diese Erkrankung durch eine familiäre Disposition und einige Faktoren von außen, die es aktivieren können. Jetzt kann man sich Gedanken machen, was könnten die Faktoren sein, die in Industriestaaten stärker vorkommen, und da muss man natürlich die dementsprechenden Umweltbelastungen zu Rate ziehen, die wir in Großstädten vor allen Dingen haben, durch die Luftbelastungen, meistens auch die Belastung durch Pestizide, die wir über die Nahrung zu uns führen, eventuell auch Belastungen des Trinkwassers mit Medikamenten oder auch Antibiotika, was auch immer, über die Düngung, die extensive Landwirtschaft, auch über das Grundwasser den Kindern zukommt. Hier gibt es schon so einige Ideen, was vielleicht Eltern von betroffenen Kindern machen könnten, das heißt nicht aus der Stadt oder aus den Industriestaaten aus Deutschland wegzuziehen, aber diese Umweltfaktoren stark zu minimieren. Meine Empfehlung geht ganz häufig dahingehend, dass die Eltern eine Stuhlprobe des Kindes machen lassen. Gerade ab der Zufütterung, das heißt nachdem das Kind abgestillt ist, macht das definitiv ganz viel Sinn, und dann dort ganz gezielt zu suchen nach Belastungen des Darmes. Das ist mal die erste große Baustelle, die man machen kann. Ganz, ganz wichtig, wir haben in vielen, vielen Wohnungen, in vielen Wohnsituationen eine große Schimmelpilzbelastung in Deutschland. Das will keiner wahrhaben und das darf auch häufig nicht sein, aber die Grenzwerte sind tatsächlich relativ hochgesetzt. Ich hatte gerade im Moment in der Praxis den Fall, dass ein Kind sozusagen beim Einzug in die Wohnung gab es eine Schimmelpilzbelastung, gemessen auch von den Inhabern, und dann wurde die angeblich beseitigt, aber die Schimmelpilzbelastung im Bereich des Darmes des Kindes, das ist quasi, da sind die Sporen weiterhin aktiv, die war weiterhin noch anwesend. Also, Testung deines Kindes, des Darmes, ne, eine Stuhlprobe, also ganz nicht invasiv auf mykologische Besiedlung, also auf Besiedlung durch Pilze, unter anderem vor allen Dingen Schimmelpilzbelastungen. Eine zweite Thematik, die man eventuell sich anschauen wollen würde im Bereich der Stuhlprobe, ist ein IgA-Test, also Immunglobuline, und IgA wäre hier der Hauptwert, den man nehmen wollen würde. Mit dieser Bestimmung des IgA im Stuhl deines Kindes kann man gut feststellen, wie es um die Schutzbarriere deines Kindes gegen Keime bestellt ist. Achtung, das muss man ganz klar dazu sagen, diese Eiweiße, die zum Immunsystem des Körpers gehören, die also im Blut und in den Schleimhautsekreten des Kindes, des Menschen vorkommen, diese Testung wird leider bei den meisten Kinderärzten nicht ganz freiwillig gemacht. Bei den meisten Kinderärzten gar nicht, weil es auch kein Bestandteil ist in den meisten Fällen des Kataloges der gesetzlichen Krankenkassen. Also in den meisten Fällen wird das eine Selbstzahlerleistung sein. Solche Dinge wie eine mykologische, also Pilzbesiedlung oder auch eine Bestimmung des IgAs im Stuhl zu machen. Trotzdem würde ich an deiner Stelle, wenn dein Kind sehr stark von Neurodermitis betroffen ist, darauf bestehen. Ein weiterer Wert, den man sicherlich bestimmen könnte und der auch leicht zu bestimmen ist in der Stuhlprobe, ist die sogenannte Transglutaminase-Antikörper. Und das ist ein zusätzlicher Wert, mit dem du dem Ganzen über den Stuhl noch etwas näher kommen könntest. Ein positiver Transglutaminase-Antikörper-Test wäre zielführend in dem Ausschluss einer möglichen, Glutenunverträglichkeit. Es wird eine weitere Folge geben im Laufe der nächsten Wochen, in dem wir uns intensivst mit diesem Thema Gluten, Klebereiweiß, dumm und dümmer wie Brot sozusagen beschäftigen werden. Nur schon mal hier an dieser Stelle vorneweg. Gluten, also Klebereiweiß, kann ein zusätzlicher Auslöser sein für etwas, was den Darm beschäftigt und somit eben auch die Kämpfe, die im Darm und gleichzeitig auf der Haut als Stellvertreter ausgefochten werden. Und das ist kein klassischer Test, der schulmedizinisch gerne und viel gemacht wird, ist aber ein wirklich zielführender Test, der deinem Kind ganz problemlos über den Stuhl testen kann, ob Gluten einer der Auslöser für die Neurodermitis ist. Alternativ wäre natürlich bei jedem Kind automatisch zu sagen, also Gluten sollte man automatisch vermeiden. Das ist natürlich für viele Kinder wirklich erstmal beeinträchtigt. Und ich finde es persönlich kein großes Problem, weil es gute Möglichkeiten heute gibt, glutenfrei zu leben. Das wäre also persönlich meine Empfehlung, wenn du mich fragst, was können wir tun, ohne eine Stuhlprobe zu machen, ist sicherlich das einer der Hinweise, die ich allen Eltern gebe bei der Ernährung ihres Kindes mit Neurodermitis. Du siehst also, es gibt wirklich 2, 3 gute Möglichkeiten, schon allein durch eine Stuhlprobe auf verschiedene mögliche Indikatoren in der Ernährung ein Stückchen sich den auslösenden Faktoren, den sogenannten Auslöser neben der epigenetischen Veranlagung anzunähern. Des Weiteren würde man immer bei einem Kind mit einer Neurodermitis eben auch die Darmschleimhaut des Kindes versuchen zu optimieren. Das tut man häufig in 3erlei Schichten über sogenannte Präbiotika und sogenannte Probiotika. Was das im Einzelnen ist, schauen wir uns jetzt noch etwas genauer an. Ein Präbiotikum wäre etwas, was bei Kindern natürlich schwierig immer in der Nahrung vorhanden ist, was schwer verdaulich als Ballaststoffanteile in der Ernährung zu deinem Darm kommt. Die sind wichtig für die gesunde Entwicklung der Darmkeime, denn die findet man in Nahrungsmitteln wie Hülsenfrüchten, Lauchgewächsen, so Zwiebeln, Porree, Knoblauch, Haferflocken, Spargeln. Also viele Obst- und Gemüsesorte enthalten diese wichtigen Anteile, aber nicht alle. Präbiotika müssen eigentlich in unseren Darm hineinkommen und werden dort nicht vollständig aufgedröselt und aufgeknackt. Was ist aber gut so, hört sich komisch an, aber es ist gut so, weil dadurch bleiben sie etwas weiter unten im Darm, wenn wir uns die verschiedenen Darmanteile anschauen, im letzten Anteil des Verdauungstraktes. Trotzdem stehen sie dort dem Darm als Futter zur Verfügung, vor allen Dingen den Bakterien. Und sie sind wieder der Nährboden für gute, erwünschte Bakterien und Keime. Also stell dir vor, Wenn du den Darm deines Kindes positiv beeinflussen möchtest, bei einer Neurodermitis zum Beispiel, starten wir vor allen Dingen über ein sogenanntes Präbiotikum. Also können natürlich Nahrungsmittel sein, wenn dein Kind die gut zu sich nimmt, die schwerer verdaulich sind, nicht ja, schwer im Magen liegen, aber die nicht zu 100% aufgespalten werden können, Ballaststoffe. Und die sind eigentlich der Humus, die Grundlage, auf der dann die sogenannten Probiotika dazukommen. Auf diesen Humus, auf diesen Grundlag, auf diesen Boden kommen dann die Probiotika, die die Darmflora bilden. Unter Probiotika verstehen wir eigentlich lebende Mikroorganismen, die in den Darm gelangen sollten und die ganz, ganz schön und gut für unsere gesamte Gesundheit sind. Wir haben letztes Mal gesprochen über die Verbindung, die bei Kindern sehr direkt ist, von Darm, Darmschleimhaut, den dort wohnenden probiotischen Keimen, eben zum Beispiel Milchsäurebakterien oder Bifidusbakterien, auf die sonstige Schleimhaut, die den restlichen Körper betrifft. Die äußere Hautbarriere, die Schleimhäute der Nase, des Rachens, der Bronchien, aber auch der Vaginalschleimhaut. Vorstellbar wäre für dein Kind wirklich selbst hergestellten Joghurt oder Kefir. Alles, was eigentlich fermentiert, was längere Zeit sich verändert und eigentlich gärt, man denkt da eigentlich, das wäre was nicht so Schönes, das wäre positiv. Saure Gurken, die kann man schön selber einlegen, selbstgemachtes Sauerkraut, Apfelessig, Kombucha, fermentierten Tee oder Kimchi, das ist ja irgendwas Koreanisches. Aber natürlich wird dort die Frage sein, nimmt das dein Kind gerne zu sich? Wenn das nicht der Fall ist, wovon ich mal ausgehe, weil ich das aus der Erfahrung mit meinen Kindern weiß, dann wirst du wahrscheinlich eher auf ein gutes Probiotikum, die es in vielen verschiedenen mittlerweile gut, günstig und sicher hergestellten chemischen Möglichkeiten aus der Apotheke gibt. Hier sollte dich dein Osteopath, deine Osteopathin oder dein Heilpraktiker natürlich dementsprechend beraten. Eventuell lässt sich die Zusammensetzung der guten, günstigen oder auch fehlenden Darmbakterien gleichzeitig noch über die eben schon angesprochene Stuhlprobe testen. Du siehst also, es geht einmal um das herauszufinden, was dem Kind nicht so gut tut, welche Möglichkeiten eventuell aktivierend sind für Schübe der Neurodermitis, Nahrungsmittel, die wegzulassen wären, Gluten, eventuell Milchprodukte, es können aber auch andere reizende Stoffe sein, Hülsenfrüchte, Nüsse, alles was Histamin im Körper hervorlockt, ausschüttet, das kann man schön über eine Stuhlprobe testen. Und zum Zweiten geht es darum, die Besiedlung des Darmes und somit das Gut-Associated Lymphatic Tissue, den darmassoziierten Anteil der Schleimhäute zu optimieren über ein Prä- und ein Probiotikum. Jetzt kommen wir zu den Teilen, was kann Osteopathie als zusätzlichen Anteil noch dazu leisten? Osteopathie wird vor allen Dingen den Neuroanteil der Neurodermitis behandeln. Vor allen Dingen den Anteil, der über das Nervensystem geht. Und Osteopathie wird sich den Anteil des Nervensystems, der den Darm beeinflusst, anschauen. Die sogenannten Ganglien, Nervengeflechte im Bereich des Bauches. Wie wird der Darm angesteuert? Osteopathie wird sich die Beweglichkeit der verschiedenen Verdauungsorgane anschauen, denn vor allen Dingen in den Wänden, in Muskelwänden von Magen, Dünndarm, weiterführenden Anteilen des Dünndarms, Dickdarms sitzen ganz viele Nervenzellen, die wir über die manuelle Behandlung, über sozusagen das, was du als Kneten, als Bewegen, als Hin- und Herschaukeln deines Darmes selbst vielleicht schon mal erlebt hast, können wir auch stimulierend auf die Peristaltik, aber auch die Ansteuerung des Verdauungstraktes einwirken. Des Weiteren wird sich ein Osteopath wahrscheinlich anschauen, die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse anschauen. Also Stress sorgt dafür, dass dein Körper verschiedene Hormone ausschüttet über die Nebennieren. Führend dabei ist ein viel übergeordnetes Steuerungszentrum deines Körpers im Gehirn, das ist der Hypothalamus, und eine ausführende Drüse, wobei die verschiedene Anteile hat, das ist die Hypophyse. Also Hypothalamus, Hypophyse und Nebennieren, das ist eine große Achse und dort kann es Störungen und Belastungen geben in diesem Bereich. Das naheliegendste, was ein Osteopath tun kann, ist sich die Funktion der Nebennieren. Über die Nebennieren kommen einige Hormone in deinen Körper und in deines Kindes, aber unter anderem wird dort Cortisol gebildet. Cortisol kennst du wahrscheinlich, wenn dein Kind mit Neurodermitis betroffen ist, denn Cortison, das chemisch hergestellte Substrat davon, benutzt man ja, um die Entzündung der Haut zu verbessern. eigentlich macht dein Körper, der Körper deines Kindes, das selbstständig. Osteopathen würden sich dann dementsprechend anschauen, wie steht es um die Durchblutung, die Beweglichkeit der Nebennieren. Die liegen direkt auf den Nieren drauf, direkt unter dem Zwerchfell. Wir werden uns das Zwerchfell anschauen, die Mobilität der Brustwirbelsäule des Kindes. Wir werden vor allen Dingen die neurologische Ansteuerung der Nebennieren anschauen, zum Beispiel über den Bereich 8., 9. Brustwirbel. Möglicherweise gibt es dort vielleicht durch Stürze, durch Unfälle, durch Kompressionen, eventuell durch Geburtsprozesse einen Druck, den wir wegnehmen können, sodass dann die Nervenversorgung zu den Nebennieren besser wird. Das gleiche gilt für andere Bereiche der Wirbelsäule. Das war jetzt nur ein Beispiel, aber andere Bereiche der Wirbelsäule würden wir ebenfalls schauen, entstören sozusagen, die möglichen Blockaden, Trägheiten lösen. Denn die Wirbelsäule als Träger deines Nervensystems zu sehen und nicht als einfach ja, Bausteinchen, die aufeinander gerade stehen sollten, gerade bei Kindern ist es der Fall. Und wir würden uns die Spannungen im Bereich dieses zentralen Bereiches, Hypophyse, Hypothalamus, ganz intensivst anschauen. Das betrifft die sogenannte Schädelbasis, eigentlich alles, was auf Höhe der Augen und der Ohren im Schädel sich abspielt. Mögliche Kompressionen, Spannungen aus Geburtsprozessen dort sind ganz wichtig für den Osteopathen, denn wir glauben daran, dass die Spannungen, die dort herrschen, eventuell auch etwas mit dem dem Ausschütten der sogenannten Releasing-Hormone, die aus den Bereichen des Gehirns deinen Körper steuern, dass wir da einen positiven Einfluss drauf haben können. Dies sind alles hypothetische Ideen zur Osteopathie, im speziellen Fall der Neurodermitis. Also ich möchte immer wieder darauf hinweisen, wir haben leider gar keinen wissenschaftlichen Hintergrund dazu. Wir wissen Erfahrungen. Ich möchte darauf hinweisen, die Charité hat ja da sozusagen Tür und Tor gerade geöffnet, gesagt, unsere Erfahrung zeigt uns, dass das wirksam sein kann. Wie das eben in dieser schönen Studie so schön steht, es gibt begründete Hinweise, dass Osteopathie Beschwerden einer atopischen Dermatitis reduzieren kann. Das schreibt die Charité. Die osteopathische Studienleiter der Charité, Dr. Gabriele Rotter, hat auch in einem Gesundheitsmagazin, das habe ich euch in den Linken, die Links gepackt, dazu Rede und Antwort gestanden. Also es gibt begründete Möglichkeiten, begründeten Verdacht, dass Osteopathie da eine Möglichkeit ist, Neurodermitis auch begleitend mitzubehandeln. Zusammenfassend möchte ich nochmal sagen, Osteopathie wird vor allen Dingen das Nervensystem, die Ansteuerung des Verdauungstraktes, die Ansteuerung der Haut, die Durchblutung der verschiedenen Bereiche, die Stressachse, diese Hypophysen, Hypothalamus, Nebennierenachse sich anschauen, wird eventuell auch, ja, Trägheiten im Verdauungstrakt lösen, auch wieder die Schleimhäute positiv beeinflussen. Und zweiter Baustein, wir werden empfehlen, auf jeden Fall über eine, zum Beispiel Stuhlprobe oder auch andere Tests, erstens die Qualität der Besiedelung des Darmes zu beurteilen und zweitens mögliche Störfaktoren von außen zu reduzieren, was die Nahrungsaufnahme des Kindes angeht. Es gibt eine Menge mehr Ideen dazu, die ich heute in dieser Stelle nicht ausbreiten möchte. Es wird in den nächsten Folgen, wie schon versprochen, weitere Hinweise geben zum Thema Darm. Zum Beispiel Gluten wird ein Thema sein, zum Beispiel andere Dinge werden ein Thema sein. Wenn du Fragen hast, lass sie mir gerne zukommen. Ich lasse das gerne einfließen, denn ich finde, das sind wichtige, wichtige Themen. Und ich erlebe immer noch, dass viel zu wenige Eltern zu diesen Themen alternative Ansätze mit auf den Weg bekommen haben als das Klassische. Ich hoffe, ich habe dir ein Stückchen weit Aufklärung bieten können, hoffe, ich habe dich inspirieren können und bin froh, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Dein Alle Links und Ressourcen zur heutigen Podcast-Folge findest du wie immer in den Shownotes oder über meine Seite www.stefanried.com. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst, ihn teilst, ihn auch gerne bewertest, damit ich in deinem Leben einen kleinen, aber feinen Unterschied machen kann. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Dein Stefan Ried.